es euch geht, aber wenn ich in der Lobpreiszeit berührt werde, dann muss ich weinen. Es gab Zeiten, da habe ich mich dafür geschämt, weil irgendwie ist das so ein bisschen uncool, aber deswegen, ich habe aufgehört, mich zu schämen und ihr müsst mich jetzt so ertragen, ich sehe wahrscheinlich ein bisschen mitgenommen aus. Ich freue mich heute mit euch über einen Bibeltext nachzudenken. Markus hat den gerade gelesen. Und ich habe den ganz bewusst unter diesen Titel gesetzt. Jesu Idee für dein Leben. Prall und lebendig. Jetzt kann man sich fragen, was soll das, ne, Leben und lebendig sein? Das ist ja irgendwie, gehört ja zu einem Wortstamm. Wäre ja auch kein Ding. Und wisst ihr was, da reiht ihr euch ein in die erste Zuhörerschaft von Jesus. Oder wir uns alle vielleicht. Denn in diesem Text, den ich euch vorstelle, mit dem ich mit euch so ein bisschen eintauchen möchte, da gab es genau eine Sequenz, in der Jesus erst was erzählt und dann war ganz klar, und keiner hat ihn verstanden. Das passiert ja vielleicht auch manchmal so, wenn wir was von Jesus hören, wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir irgendwelche Situationen in unserem Leben anschauen, das verstehen wir manchmal nicht. Wir fragen uns. Der Text, an den wir heute lang denken, der steht im Johannesevangelium, das 10. Kapitel, Verse 1 bis 10. Wer mitlesen möchte, Markus hat das ja eben auch schon mal vorgelesen. Und das Bild, an dem sich Jesus anlehnt, ist folgendes. Im Orient ist es sehr üblich gewesen, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber zu der damaligen Zeit war das sehr üblich, dass Hirten ihre Schafherden über Nacht nicht einfach auf der Weide lassen mussten oder wollten, sondern in einen Schutzhof brachten. Und dieser Schutzhof, der war ummauert, sodass die Schafe vor wilden Tieren, Wölfen und Löwen und so weiter geschützt waren. Und es war üblich, dass über Nacht dort ein Türwächter stand, der genau entscheiden konnte, du darfst rein und du nicht. Dieses Bild ist ein sehr gegenwärtiges Bild für die Menschen, die Jesus zu diesem Zeitpunkt zugehört haben. Die wussten also genau, worauf er referiert. Und dann fängt er an zu erzählen. Er fängt an zu erzählen, dass da Diebe und Räuber sind, die nicht durch die Tür kommen und trotzdem die Schafe schädigen können. Er redet über Menschen bzw. Hirten, die dann reinkommen und erzählt, dass die Schafe gerufen werden bei ihrem Namen. Und ich möchte mit euch beginnen, erst einmal über diese Rollenverteilung nachzudenken. Wer ist denn hier Dieb, Räuber? Wer ist denn hier das Schaf? Wer ist denn hier der Türwächter? Wer ist denn hier der Hirte? Vielleicht ist das dir schon klar. Okay, lucky you. Ich fand das nochmal sehr spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Und zwar fange ich an bei den Dieben und bei den Räubern. Jesus hat ja auch damit angefangen. Und übrigens lehnt er sich mit diesen ersten beiden Versen in diesem Text an die Geschichte an, die vorher passiert ist. Dort hat er nämlich einen Blindgeborenen geheilt. Und die Sadduzäer und Pharisäer haben ihm die Aufnahme in die Kirchengemeinde verboten, weil sie nicht glaubten, dass entweder er wirklich blind geboren war und Jesus geheilt hat, oder es verwerflich fanden, dass dieser Blindgeborene, der jetzt sehen konnte, Jesus als den Christus bekannte. Und daran angelehnt fängt Jesus an, über Diebe und Räuber zu reden und meint damit, und so wird es sehr üblich ausgelegt, dieser Text, erst einmal die geistlichen Führer von Israel. Interessant ist dabei, dass Jesus ist ja Gottes Sohn, ne? Der kennt natürlich das Wort Gottes in- und auswendig, der bezieht sich da auf eine Geschichte in Hesekiel 34. Da werden Diebe und Räuber als die falschen Hirten folgend beschrieben. Denn ihr habt den Schwachen nicht geholfen, die Kranken nicht gesund gepflegt, gebrochene Glieder nicht geschient, versprengte Tiere nicht zurückgebracht und verloren gegangene nicht gesucht. Mit Härte und Gewalt habt ihr über sie geherrscht. Jetzt könnte man ja sagen, ja, wow, super, gut gebrüllt, Jesus, hast du gut gemacht, hast du genau gesehen und toll, dass du da den Finger auf die richtige Wunde legst. Wenn wir aber heute über diesen Text nachdenken, unterstelle ich unserem Gott, dass das auch heute noch eine Relevanz für uns haben sollte. Und da muss ich dann tatsächlich mal so in den gemeindlichen Kontext gucken. Es gibt in nicht wenigen Gemeinden das Dilemma oder das Problem oder die Vollkatastrophe, je nachdem, wie man das bewerten möchte, von sogenannten geistlichen Missbrauch. Menschen, die Seelsorge anbieten oder geistliche Begleitung anbieten, sorgen dafür, dass Menschen eher von ihnen abhängig werden, statt in die geistliche Selbstständigkeit zu kommen. Auch wir hatten das in unserer Gemeinde vor ziemlich langer Zeit einmal erlebt. Ich glaube allerdings, dass Diebe und Räuber in der heutigen Zeit, ich glaube das damals auch schon so, aber nochmal anders auch angesehen werden können. Denn wenn es darum geht, Schwache zu stärken, Kranke zu pflegen, Gebrochene zu stabilisieren, dann geht es doch darum, wie gehen wir mit Menschen um, die uns anvertraut werden. Da können wir zuerst einmal zu den Familien gehen, in unsere Elternschaften oder unsere eigenen Herkünfte. Wie war das? Es gibt viele Geschichten, die dafür Sorge tragen, dass deutlich wird, dass auch in diesen Kontexten Diebe und Räuber unterwegs sind, die nicht schützen, sondern zerstören, die nicht aufbauen, sondern dekonstruieren, schädigen. Diese Diebe und Räuber, die stehlen nicht nur Eigentum, also meine Schwester zum Beispiel, bei der wurde zweimal eingebrochen und der wurde Modeschmuck geklaut, also noch nicht mal wirklich was Wertvolles. Ne, so. Aber das hat einen Effekt auf sie gehabt. Über den Effekt werden wir gleich nochmal reden, denn natürlich bleibt das für die Schafe ja ein Problem, die da im Hof sind und mit Dieben und Räubern zu tun haben. Es gibt aber, wie gesagt, an vielen anderen Stellen, an Geschichten, in denen wir wissen, dass da wirklich räuberisch tätig wird, gemacht wird, getan wird, gehandelt wird. Der Effekt von Dieben und Räubern, und ich glaube, das ist das, was Jesus so in Furore gebracht hat, was Jesus so bewegt hat, was Jesus so aufgebracht hat. Der Effekt ist, dass jeder, der dort eigentlich in einem Schutzraum sein sollte, aber diesen Schutz nicht erfahren hat. Jeder trägt diese Beschädigung mit sich. Es geht nicht nur darum, dass einem Modeschmuck geklaut wird oder aber die Würde einmalig. Es geht darum, dass das sich festklappt, festkrallt in deiner Seele. Und ich glaube, dass deswegen Jesus so markant dagegen angeht und so einen wichtigen alttestamentlichen Text zitiert, von dem viele, gerade diese geistlichen Lehrer, die Sadduzäer und die Pharisäer, garantiert wussten, an wen er sich da wendet. Das heißt, wenn wir heute mit jemandem zu tun haben, ich begegne immer wieder Menschen, die genau dieses Echo in ihrem Leben haben, die Glaubenssätze haben, ich bin selber schuld, das habe ich mir selbst eingebrockt. Naja, so wenig wie ich wert bin, dann darf man das mit mir machen. Ob ich überhaupt was wert bin, fragt man sich auch. Also das sind alles Echos, die diese Diebe und Räuber in unser Mindset hineinlegen. Und das finde ich ganz spannend. Es gibt einen Effekt eben auf diese Schafe und ein großer Bibelausleger im 3. Jahrhundert, so das wollte ich sagen, der Origenes, der hat gesagt, naja, die meisten Menschen, die möchten nicht als Schaf betitelt werden. Und er hatte gesagt, also es wäre vielleicht einfacher, die Schafe so eher mit unseren Instinkten, mit unseren grundsätzlichen Bedürfnissen zu verstehen. Ich fand den Gedanken ganz interessant und bin dem einfach mal ein bisschen weiter nachgegangen. Was bedeutet das denn dann, ne? Wenn wir so als Schafe mit unseren Grundbedürfnissen, mit unseren Instinkten so in diesem Hof sind, über Nacht scheinbar geschützt und da kommen irgendwie über die Mauern, keine Ahnung, mörtellose Steine werden da vielleicht rausgenommen oder wie auch immer, kommen da irgendwelche Menschen und krallen sich in unsere Seelen. Geben uns nicht das, was wir brauchen, beschädigen uns. In diesem Text finde ich das so herausfordernd und da reihe ich mich ein in die Reihe derer, die das nicht verstehen. Warum löst Jesus diese Spannung nicht auf? Warum sagt Jesus nicht, aber ich baue eine größere Mauer oder aber ich setze ein Dach oder in der heutigen Zeit ich sorge dafür, dass ich überall Kameras aufstelle oder einen Elektroschocker an jeden Stein setze von draußen? Warum macht das Jesus nicht? Und ganz ehrlich, ich habe darauf keine Antwort. Was er aber macht, und das ist total schön, er sagt, dass diejenigen, die durch die Tür kommen, das sind die Hirten. Und diejenigen, die durch die Tür kommen, Hirten, sind sichtbar. Sie kommen nicht in der Nacht, sondern sie sind sichtbar, man sieht sie. Sie haben nichts zu verbergen. Wenn sie mit dir und mit mir ins Gespräch kommen, sind sie transparent, sichtbar. Sie lassen sich berühren und anfassen. Sie sind dreidimensional. Und sie wollen uns nicht rauben, sondern, ganz spannend, sie rufen uns beim Namen, so wird es genannt. Die Hirten kennen die Namen ihrer Schafe. Ja, wenn man sich das so im Orient vorstellt, da kommen die Hirten in so den Hof und rufen dann alle die Namen ihrer Schafe. Das muss irre Lärm machen. Ja, und die hören das trotzdem. Wahnsinn, sehr beeindruckend. Was passiert aber? Diese Hirten wissen auch, dass diese Schafe die Stimme der Hirten kennen. Und das kennen wir auch, wenn wir nochmal an Origenes denken. Ja, Schafe sind unsere Urinstinkte und unsere Bedürfnisse. Schon im Pränatalen, schon in unserem Mutterleib, hören wir die Stimme unserer Mutter. Und wir begreifen schon pränatal, was Schutz gibt, was Sicherheit gibt und was Bedrohung sein könnte. Pränatal, im Mutterleib. Das heißt, es gibt etwas in uns, was ursächlich irgendwann schöpferisch in uns angelegt ist, dass wir eigentlich ein Gefühl dafür haben, was uns gut tun kann. Wer uns gut tut. Wem wir trauen können. Doch das Dilemma daran ist, wenn es Menschen gibt, die von Dieben und Räubern bestohlen worden sind, in ihrer Würde, in ihrer Selbstachtung, in ihrem Selbstbild, von Modeschmuck, was auch immer, denen ist das nicht selbstverständlich möglich, richtig zu hören. In der Traumaforschung wissen wir, dass da, wo Menschen so sehr beschädigt sind, hören sie lieber auf zu spüren und richtig zu hören, als die Gefahr zu riskieren, Schmerz zu spüren und Missachtung. Und diese Menschen können nicht einfach den Hirten hören. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar die Erfahrung, dass Menschen, die in dieser Geschichte, in ihrer eigenen Biografie so gelebt haben, dass sie, damit sie sich irgendwann ein bisschen lebendig fühlen, sogar ein größeres Risiko eingehen, wo alle anderen vielleicht denken, nein, das ist viel zu gefährlich. Erst dann erleben sie so ein bisschen Lebendigkeit. Das heißt, da gibt es Hirten, die kommen durch die Tür, die meinen es gut mit dir und manchmal erkennen wir sie trotzdem nicht. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht, das ist nicht dein Versagen. Darüber redet Jesus gar nicht. Das ist nicht dein Versagen. Er nimmt das zur Kenntnis. Was dann passiert, ist Folgendes. Jesus kriegt mit, dass alle irgendwie da sitzen, wie ein Fragezeichen im Gesicht und keiner versteht denn wirklich, was meinst du denn? Naja, und ich muss ehrlich sagen, wenn man diese ganzen Geschichten und diese Hintergründe vielleicht auch nicht so wirklich kennt, dann fragt man sich ja auch, was soll das? Wie kann man denn hier die Predigt pralles Leben nennen, wenn man jetzt über genau so eine Fragestellung nachdenkt? Und an der Stelle feiere ich unseren Gott. Jesus hat nämlich den zweiten Anlauf gemacht. Er hat erneut angefangen zu erklären, wie meine ich das? Und hier gibt es einen Shift, einen Wechsel. Jesus macht nämlich deutlich, dass die Hirten, die durch die Tür kommen, gerettet werden und zur Herde gehören. Das bedeutet, Jesus hört auf, das zu benennen, dass es irgendwen gibt, der mehr weiß, besser weiß, größer ist als wir, die wir Schafe sind und in diesem Hof vielleicht. Sondern die Hirten kommen durch die Tür und werden dadurch gerettet. Und wer steht an der Tür? Jesus steht an der Tür. Das heißt, in der Begegnung mit Jesus Christus ist egal, welcher Berufung du hinterhergehst, egal, welcher Idee du in deinem Leben hinterhergehst, wenn du mit Jesus in diesen Hof hineingehst, dann bist du gerettet und gehörst dazu. Und dann passiert Folgendes. Dann erzählt Jesus, dann wirst du in diesen Hof hineingehen und das ist ein Schutzraum. Über Nacht. Jesus macht deutlich, du und ich, wir werden gemeinsam die Nächte deines Lebens gemeinsam verbringen. Du bist nicht allein in der Dunkelheit. Wir haben eben gesungen, dass Jesus der Dunkelheit Grenzen setzt. Und genau das meint er damit. Wenn du an ihm vorbei, durch diese Tür gehst, dann bist du gerettet und nicht allein. Du bist in der gesamten gleichen Herde wie alle anderen. Und egal, welche Geschichte du schreibst, oder geschrieben hast. Du gehörst dazu und hast da Zeit und Raum, um deine Angst zu bewältigen, um deine Trauer heilen zu lassen, um deinem Schmerz eine andere Tür zu geben. Und anschließend ist Folgendes möglich. Jesus sagt, du wirst eingehen in diesen Hof und du wirst ausgehen aus diesem Hof. Ein- und ausgehen. Eine übrigens in der Traumaarbeit eine ganz wichtige Technik des Pendelns. Sicherheit und ein bisschen Komfortzonenerweiterung. Sicherheit und ein bisschen Komfortzonenerweiterung. Spannend, ne? Aber mit Jesus eben nichts Neues. Ne? Also dem ist das alles schon bekannt gewesen, offensichtlich. Das heißt, wenn wir dort Schutz haben und heil werden können, wenn wir dort begreifen, dass wir alle, die mit Jesus tatsächlich anfangen, in ihrem Leben ins Gespräch zu kommen, dann wirst du dort Zeit haben, um gesund zu werden und anschließend wirst du Lust haben, das Leben auf der Weide zu genießen. Du wirst wieder irgendwann erneut vielleicht Schmerz haben, Trauer haben und es wird heil werden können und du wirst erneut ausgehen können und Lust haben an der Weide, am Leben. Wenn ich mit euch so jetzt über das Leben nachdenke, Jesus sagt dann ja, er ist gekommen, damit wir Leben haben und das im Überfluss. Was ist für euch denn das pralle Leben? Was ist für euch Leben und Überfluss? Haut mal raus.
Frieden.
Frieden. Was noch?
Gesundheit.
Begegnungen. Freude. Was noch?
Freiheit.
Wie bitte?
Feiern.
Noch was?
Unbeschwert sein.
Unbeschwert sein.
Sicherheit.
Sicherheit. Was?
Sorgenfrei.
Sorgenfrei. Sicherheit, sorgenfrei.
Mhm. Lachen.
Lachen.
Liebe.
Liebe. Oh, das macht schon richtig Lust, ne? Ja, das hört sich so nach fetter Weide an, ne? Ganz genau. Wisst ihr, ich glaube persönlich, und wir können darüber gerne nachher nochmal weiter reden, wenn ihr möchtet. Ich glaube, dass Jesus das Leben meint in dem Ein- und Ausgehen. Denn wenn du und ich leben, dann atmen wir. Und wir atmen ein, O2, das brauchen wir, um sämtliche Stoffwechselarbeiten unseres Körpers voranzutreiben. Gesund zu bleiben. Und was atmen wir aus? CO2, Müll, den wir nicht brauchen können. Das heißt, dieses Pulsieren, einatmen und auch wieder was mit Müll zu tun zu haben, das, glaube ich, ist Leben. Ich glaube, das Leben pulsiert. Ich glaube, das Leben die fette, dicke Weide ist, von der wir gerade alle geredet haben. Aber ich glaube auch, dass neben der Liebe auch das Gefühl der Verlassenheit ins Leben gehört. Ich glaube, dass Jesus wusste, dass neben der Freude auch das Gefühl der Trauer dazu gehört. Ich glaube und bin davon überzeugt, dass da, wo Jesus sagt, es gibt eine Lust am Leben, du darfst begehrlich sein, gibt es auch eine Angst, die ins Leben gehört. Und ich bilde mir ein, Jesus dahingehend verstehen zu dürfen, dass er wirklich das meint, dieses ganze pralle Leben. Er meint nicht nur, oh wow, glaub an mich, komm mit mir ins Gespräch und dir geht's immer gut. Das hat er nie gesagt und wir verbinden Überfluss aber damit. Jetzt will niemand im Überfluss trauern, das verstehe ich. Aber nur Freude würde uns irgendwann das Gefühl davon nicht mehr vermitteln. Es gibt das Phänomen, dass man Schönheit, wenn man damit 3 Tage zu tun hat, sie nicht mehr als Schönheit empfindet. Das Auge gewöhnt sich daran. Ich glaube, dazu lädt uns Jesus ein. Du darfst hineinkommen mit mir und die Nächte deines Lebens darfst du sicher bei mir sein. Ich gebe dir Zeit und ich gebe dir Raum, um ganz zu werden. Und ja, manches Mal braucht es dafür Menschen, die sich als Hirten oder aber auch als Seelsorger, als Begleiter, als Therapeuten anbieten. Das kann gut sein. Aber das ist der Raum, den Jesus dir zusichert, damit du in die Weide kommst, damit du rauskommst aus dem Dunkel und das Licht, die fette grüne Weide genießt. Und dann wirst du wieder Zeiten haben und das ist das Leben. Der Zuspruch Jesus in diesem Gleichnis ist aber der, und das ist auch etwas, was bereits im alttestamentlichen Text von Hesekiel deutlich wird. Gott macht sich auf und will für dich Recht schaffen. Gott macht sich auf und stellt sich an deine Seite. Und Jesus bestärkt das. Er lädt dich ein. Komm. Komm. Du und ich. Gemeinsam. Wir pendeln. Wir gehen ein und wir gehen aus. Wir schöpfen das Leben in seiner Fülle. Gemeinsam. Amen.